Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der römische Rhetoriker Cicero stellte sein Wissen über die Redekunst in Form eines Dialogs mit seinem Sohn dar. Ich nutze dieses antike Format nun für einen Podcast. Mein Sohn Andreas Idam stellt mir Fragen zu Simple Smart Buildings, zum einfach guten Bauen.
Gut, also meine Frage zum Thema Simple Smart Buildings war, weil ja die Grundidee ist, dass man halt die traditionellen Materialien oder das traditionelle Wissen von den jeweiligen Regionen verwendet und ins Jetzt sozusagen übersetzt. Und da war jetzt meine Frage, wie man, da ist ja dann die Grundvoraussetzung, dass man zuerst einmal versteht, wie es damals überhaupt gebaut haben in den jeweiligen Regionen. Wie das da jetzt zum Beispiel ausgestellt hat im Salzkammergut in Hallstatt vor 500 Jahren, wie man da ein Haus gebaut hat, wie das abgelaufen war.
Ja, es geht relativ einfach mit der Überlegung zu schauen, was ist zur Verfügung gestanden und wie kann man mit dem, was zur Verfügung steht, letztlich mit dem geringsten Aufwand was machen, was möglichst lang hält. Ja. Und da gibt's so Dinge, einerseits regionale Verfügbarkeit, aber andererseits auch Dinge wie kulturelle Traditionen. Das heißt, Salzkammergut ist traditioneller Holzbaukultur. Das heißt, zumindest, es hat diesen kulturellen Bruch nach der Römerzeit gegeben. Wir haben in Hallstatt definitiv römerzeitliches Steinmauerwerk. Es ist aber dann mit Untergang des römischen Imperiums und der Völkerwanderungszeit dann letztlich bajuwarische Stämme eingewandert und die haben schwerpunktmäßig Holz verarbeitet. Das heißt, die haben nicht so ein Erfahrungswissen gehabt mit dem Umgang mit Stein und daher ist der Holzbau bei uns sicher stärker verwurzelt. Steinbautraditionen hat es natürlich im Bereich gegeben, Saline, wo es darum gegangen ist, über Jahrhunderte dauerhafte Dinge zu bauen. Und so richtig ist der Steinbau eigentlich erst im 19. Jahrhundert losgegangen, wie Arbeiter aus Regionen, wo der Steinbau traditionell war, also eher Südtirol, Trentino, Kräner, wie diese Arbeitskräfte eben aus den Kronländern geholt worden sind, um da im Salzkammergut Steinbautechniken zu betreiben. Aber nur einmal zu der Frage, wie hat man früher gebaut? Ein ganz interessantes Forschungsfeld sind die Almhütten. Weil auf den Almen, zumindest bis in die 1950er, ab den 1950er werden die durch Forststraßen erschlossen. Ja. Vorher waren die Almen so schwer zugänglich, dass sie eigentlich im Bereich der Almen am längsten die alten Bautechniken gehalten haben. Einfach aus der Notwendigkeit aus, weil man keine Chance gehabt hat, irgendwie Material von weiter her transportieren, weil man natürlich auch die ganzen Werkzeuge und Verbindungsmittel auftragen muss. Daher findet man bei den Almbauten eigentlich die alten, wirklich uralten Bautechniken am längsten erhalten. Also das geht bis etwa in die 1920er, 30er Jahre. Mhm.
Und damals, wenn man jetzt zum Beispiel angefangen hat, dass man ein Haus gebaut hat, war mal das Erste, dass man mal halt einen Platz gesucht hat natürlich. Auf was haben wir da damals geachtet? Weil da war noch mehr Platz zur Verfügung. Ja. Weil jetzt nennt man ja, was man kriegt sozusagen bei dem.
Ja, wobei man da auch sehr sorgfältig mit der Platzbewahrung, wenn man jetzt gerade wieder im Bereich.
Ja, aber ich meine jetzt, weil ja jetzt allgemein eher Baugrund sehr teuer ist und auch in Gebieten wie jetzt Hallstatt mit See und so halt auch Mangelware.
Ja.
Ist ja jetzt so, dass man jetzt nicht sehr wählerisch ist bei solchen Gründen, oder?
Ja, damals war die Wahl in Hallstatt. Also Hallstatt ist der Markt im frühen 14. Jahrhundert systematisch gegründet worden, also mit einer Planung. Man hat wirklich den Markt systematisch plant als Industriestandort. Und es gibt ja in Hallstatt mehr oder weniger zwei Kategorien von Flächen. Es gibt einerseits relativ ebene Flächen im Marktbereich und dann die wirklich steilen Lagen am Heuberghang. Ja. Und wieder ebene Flächen im Echental, wobei das Echental erst ab der Mitte 18. Jahrhundert bebaut worden ist, weil vorher war der Waldbach ein so dramatischer Wildbach, der sich jedes Jahr beim Hochwasser an das Bachbett gesucht hat, dass eigentlich das Land im Echental erst sinnvoll bebaubar war, wie der Waldbach reguliert war. Aber die Wahl ist dann gefallen, das heißt, alle Ebenengründe im Marktbereich waren den Salzproduktionsstätten vorbehalten. Und was dann quasi Restflächen waren, waren diese steilen Hanglagen, Heuberg, wo wir jetzt wohnen, die waren praktisch für die industrielle Salzproduktion nicht nutzbar und sind den Arbeitern als Baugründe zugewiesen worden.
Ja, weil Höchstadt wahrscheinlich einer der ersten Orte, wo man damals schon an Hanglagen gebaut hat, weil ein Platzmangel geherrscht hat.
Genau, und man hat praktisch aus dieser Not heraus, im Prinzip ist ja dieser Hang in Felsterrassen gestaffelt. Also der hat ja nicht quasi eine durchgehende Schräge, sondern ist abgetreppt. Also es sind die Felsbänder. Wir sitzen jetzt auch da gerade auf einem Felsband, also auf, wenn man es jetzt im Großen sieht, ja, auf einer sicher. Treppenstufe. Ja. Und jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten zu erweitern. Du kannst einmal Richtung Berg gehen und du kannst einmal Richtung See gehen. Ja. Und im Prinzip ist, das sieht man sehr schön zum Beispiel bei der katholischen Kirche, bei dem Bauplatz, aber auch bei uns im Kleinen. Richtung Berg gehen heißt Steine brechen, ist aber letztlich auch Baumaterialgewinn. Es ist die Gewinnung von Baumaterial an Ort und Stelle mit den geringsten Transportwegen. Und die Option Richtung See bauen ist eine Stützmauer, dass man quasi das Material bergseitig bricht, seeseitig vermauert und dann jeweils ein bisschen Fläche gewinnt und so, wenn man es jetzt bei der Stufe übersetzt, die Auftrittsbreite der Stufe etwas verbreitert und so den Bauplatz gewinnt.
Ja. Aber jetzt zum Beispiel in Zeiten wie Mittelalter und so war das dann, weil man hat sich ja terrassiert durch die Mauern oder generell.
Ja.
Auch genau. Früher schon. Und das waren dann Trockenmauern im Mittelalter, oder?
Wir haben also, was wir nachweislich wissen von den Mauern, von den römerzeitlichen Mauern, dass die Römer die Kalktechnik in Salzkammergut gebracht haben. Also die Römer waren technisch in der Lage, Kalk zu brennen. Ja. Wir sind in einer kalkreichen Gegend, also unser Hauptmineral ist der Kalk. Und selbst der Name Kalk kommt ja vom lateinischen Calcum. Und offenkundig ist diese Kalktechnik, hat das römische Imperium überlegt. Möglicherweise, weil es so wichtig war, ist diese Technik nicht verloren gegangen, möglicherweise auch, weil es so einfach war. Ja. Das heißt, man kann Kalk mit lokal vorhandenen Ressourcen herstellen. Man braucht im Prinzip nur den Stein und das Holz. Und man kann einen Kalkbrennofen mehr oder weniger aus Stein aufstapeln in Trockenmauerwerk. Aber die Frage...
Da noch kurz dazu, in die auf die Almhütten ist ja Trockensteinmauerwerk, oder? Warum hat man das da nicht gemacht mit dem Kalkbrenner?
Weil es offenkundig zu aufwendig war. Das heißt, man hat natürlich ja immer abgewogen, in welcher Relation steht es, Aufwand zum Ergebnis. Ja. Bei den Almen war es ja so, dass die nur im Sommer genutzt worden sind. Das heißt, es war Fugendichtheit nicht so ein Thema. Und daher ist man den einfachen Weg gegangen, dass man sagt, für die Sommernutzung ist ein Trockenmauerwerk völlig ausreichend. Für eine Winternutzung, natürlich, wenn es bei einem Trockenmauerwerk einzieht, ja, ist nicht. Und das Zweite war, das ist vielleicht in Hallstatt ein Nebeneffekt, die große Salzsudpfanne, die hat ja eine riesige Fläche von über 300 Quadratmetern gehabt. Und diese Pfanne ist auf hunderten Stützen gestanden, auf Pfeilern, also der Feuerraum, weil sonst hätte sie die ja durchbogen. Und der war sehr lang, bis ins 18. Jahrhundert, waren diese Stützen aus Kalkstein und sind einfach durch den Betrieb der Pfanne ungewollt zu Kalk gebrannt. Also das heißt, weil da einfach so, und es ist alle anderthalb Monate ungefähr war das alles vollkommen durchgeharzt und die Pfanne ist erneuert worden. Und in diesem Erneuerungsprozess hat man das einfach ausgerammt und hat den gebrannten Kalk als Nebenprodukt, als ungewolltes, aber vorhandenes Nebenprodukt und hat den dann auch verwendet.
Was für Hitze braucht man da zum Kalkbrenner?
Beim Kalkbrenner ist man deutlich unter der Hitze vom Zement. Also beim Zement ist man fast bei 1400 Grad Celsius. Mhm. Man kommt bei Kalk im 800-900 Grad okay. Bereich aus. Und das hat jetzt mehrere Vorteile. Erstens kann man diese Temperaturbereiche mit Holz erreichen, ohne dass man Holzkohle brennt. Das heißt, für alle Hochtemperaturprozesse
braucht man Kohle.
Das war über Jahrhunderte, also bis ins 18. Jahrhundert die Holzkohle. Erst dann hat man Koks
entwickelt. Warum Kohle? Weil man da höhere Hitzen hat genau. In der Glut.
Du hast bei Kohle hat einen höheren Kohlenstoffanteil und Kohle ist poröser. Okay. Das heißt, die spezifische Oberfläche des Brennmaterials ist her. Spezifische Oberfläche, der Prozess, Sauerstoffbindung, mehr Kohlenstoff. Das heißt, du hast im Prinzip den Oxidationsprozess vom Kohlenstoff geht schneller und durch diese Prozessbeschleunigung hast du höhere Temperaturen. Ja. Das heißt, Vorteil 1 beim Kalkbrennen, es ist mit Holz möglich. Mhm. Vorteil 2 und darum glaube ich zum Beispiel, dass der Kalk ein Bindemittel mit großem Zukunftspotenzial ist. Sowohl bei der Kalk- als auch bei der Zementproduktion wird in beiden Fällen Kalkstein als Rohstoff verwendet. Bei der Kalkproduktion ist ausschließlich Kalk. Bei der Zementproduktion sind etwa 5-10% Tonanteile noch dabei. In beiden Fällen wird also Kalk statt Calciumcarbonat stark erhitzt und das CO2 ausgetrieben. Bei beiden Prozessen fällt zusätzlich zum CO2 vom Feuerungsmaterial nur CO2, das praktisch durch den chemischen Prozess aus dem Rohstoff ausgetrieben wird. Allerdings, wenn du Kalk mit niedrigerer Temperatur brennst, fällt da weniger CO2 an.
Ja, und das wird dann wieder gebunden im Abbindungsprozess, oder?
Genauso ist es. Im Abbindungsprozess wird beim Kalk das CO2 durch die Karbonatisierung wieder gebunden, während beim Zement nicht. Okay. Das heißt, der Zement härtet ja durch Wasseraufnahme, durch Hydratation aus, während der Kalk durch Karbonatisierung. Jetzt hast du
beim. Und das fällt ja ziemlich stark ins Gewicht, weil jetzt bei der Klimakrise ja die Baubranche irgendwie, ich weiß nicht, aber schon 30-40% des CO2-Ausstoßes hat.
Ja.
Da ist das Zementbrennen und so großer Teil, oder?
Der Zement, ich habe eine Statistik gelesen, dass der CO2-Ausstoß der Zementindustrie weltweit den CO2-Ausstoß des Flugverkehrs übersteigt. Okay. Also das sind ganz, ganz erhebliche Mengen.
Ja. Und dann, weil halt das mit den Almhütten war und ich kenne ja von den Almhütten das Mauerwerk eigentlich nur im Bereich vom Fundament.
Ja.
War das damals anders im Ort? Hat man da wirklich Wände auch gemauert oder?
Man ist, also jetzt zu den Almen hat dieses Sockelmauerwerk schlicht und ergreifend den Sinn, mit der Holzkonstruktion vom Boden wegzukommen. Und dieser Schritt dürfte möglicherweise schon in der Bronzezeit erfolgt sein. Also wir kennen einerseits.
Aber geht das überhaupt direkt mit Holz am Boden bauen? Also halt Pfähle, aber ja, was anderes?
Ja. Das ist die steinzeitliche Bauweise, also aus archäologischen Ausgrabungen. Kennen wir unsere Stein, also neolithischen, also jungsteinzeitlichen Langhäuser, wo eben genau mit der Sesshaftwerdung begonnen wurde. Und die haben archäologisch nachweisbar stehende Rundhölzer im Boden eingraben.
Ja.
Das heißt, das ist.
Also zuerst ins Feuer gehalten, oder? Weil dann werden sie eben, also ich kenne das halt, dass man es dann zuerst im Feuer, ich glaube, es ist nicht das Härten, aber es wird halt widerstandsfähiger gegen die Feuchtigkeit. Gibt es ja das Thermoholz, glaube ich, oder was auch.
So ist es definitiv. Also dieses Anheizen oder Anbrennen des Holzes, das beschreibt bereits auf Vitruv, also ein römischer Autor, 50 vor Christus, dass dieses Anbrennen die Widerstandsdauer erhöht. Möglicherweise, da bin ich jetzt überfragt, ob es da archäologische Befunde gibt, ob die Hölzer angekohlt waren. bin ich, war eine spannende Überlegung. Aber ich glaube, da ist man einfach durch Zufall draufgekommen, dass halt ein Holz angekohlt war. Und dann hat man gesehen, das ist angekohlt. Jedenfalls hat sich doch irgendwann einmal die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Erdberühren vom Holz schlecht ist und dass es günstig ist, in die Höhe zu kommen. Und dann war der logisch nächste Schritt, eine Trockenmauer zu errichten.
Mhm. Wobei eigentlich man, dann der Ursprung der Steinmauer, oder?
Das ist der Ursprung der Steinmauer, wobei man bei der Trockenmauer in der Höhe begrenzt ist. Mhm. Das heißt, weil ja die letztlich nur formschlüssig aufeinander gestapelt ist, braucht man ein gewisses Verhältnis von Breite zu Höhe, also von der Schlankheit. Und Trockenmauern, die mehr als dreimal so hoch sind als breit sind, werden instabil.
Okay.
Was interessant ist, es gibt Ausgrabungen in Zentralasien, in der Türkei, wo es eben auch frühe, zumindest auch bronzezeitliche, waren nicht nur ältere Trockenmauern gefunden worden sind, die haben noch nicht diese Überlagerung der Stoßfugen. Was du vielleicht vom Lego-Spielen kennst, wenn man Lego-Steine aneinander baut, ich glaube, das ist so von, ich habe das als Kind.
Ist ja klar, dass man es nicht, die Fugen halt nicht durchgelost, ja, das
genau.
Ja.
Dass man die Stoßfugen, und das ist ein Klassiker, und da kommt man individuell als Kind irgendwann einmal drauf, das funktioniert nicht. Und wenn man, und das war aber ein Schritt, den die Menschheit irgendwann einmal gemacht hat. Also, dass man, und auch dieses möglichst formschlüssige, dieses ineinander, aber aus diesen Kriterien, dass die nicht allzu hoch werden können, entsteht das Sockelmauerwerk. Andererseits haben sie natürlich einen zusätzlichen Vorteil. Durch die Trockenmauertechnik und die doch relativ groben Fugen zwischen den Steinen ist so ein Trockenmauer natürlich extrem kapillarbrechend. Das heißt, da gibt es keine Kapillarwirkung, wo eine Feuchtigkeit aufsteigen kann. Also die Garantie, dass auch schon bei einer relativ niedern Sockelmauer aus Bruchsteinmauerwerk keine Kapillarwirkung mehr da ist und das Holz relativ trocken ist,
Und es zieht ja trotzdem die Luft durch, oder? Weil ja Fugen sind, oder gibt es da keinen Luftaustausch zwischen außen und dann dem Innenraum sozusagen?
Es gibt ja Befunde vor allem Hütten, wo diese Fugen mit Dorfmoos ausgeschoppt sind.
Okay.
Also auch die offenkundig haben Menschen mit Zugluft, mit Luftproblematik gekämpft.
Also es ist dann aber eher wegen Temperatur negative Auswirkungen, weil es so an sich, stellt es mir halt vor, gut war, weil da drinnen Feuchtigkeit steht, unter dem Boden dann, dass das durchzieht, oder ist das?
Jein. Durchzug ist nicht immer günstig. Das heißt, gerade wie es jetzt ist, wir haben jetzt Ende April, wir haben jetzt zum Beispiel diese feuchtwarme Frühlingsluft. Ja. Und wenn diese feuchtwarme Frühlingsluft auf kalte Oberflächen kommt, kondensiert es. Also es kann im ungünstigsten Fall, gibt es nämlich auch, wenn der Sockel eine Trockenmauer ist, dass dort, wo die Kontaktfläche Holzstein ist, es auch zur Fäulnisbildung kommt, weil auf der kalten Steinoberfläche eine Kondensation von feuchtwarmer Luft stattfindet. Also das kann noch passieren. Da wären eigentlich optimal Lehmauflagen. Okay. Weil der Lehm einerseits eine andere Gleichgewichtsfeuchtigkeit wieder wie das Holz hat. Und also das heißt, er hält das Holz trockener, er kann Feuchtigkeit besser aufnehmen. Also das Optimum wäre ein Trockensteinmauerwerk und dann eine Lehmbeton vom ersten. Von sowas sind mir aber keine Befunde bekannt, als ob es das gibt. Ja. Aber das war quasi mit heutigem bauphysikalischem Wissen.
Ja. Und jetzt an anderen Orten der Welt, jetzt Almhütten generell, oder schauen da die Fundamente auch so aus? Ist das auch damit Trockensteinmauerwerk und Holz, oder was das jetzt nicht?
Ist spannend. Also es gibt Bauformen, die wir von den Almhütten kennen, gibt es nahezu baugleich in Skandinavien. Mhm. Das heißt, man hat bei ähnlichen Herausforderungen ähnlich reagiert.
Sachen
gefunden, dürfte, also das ist, legt natürlich die Wahrscheinlichkeit nahe, dass da mehr oder weniger eine germanische Holzbautradition gibt. Also dass schon sehr, sehr früh diese germanischen Stämme ganz, ganz ähnliche Bautraditionen. Was ich vielleicht nur ergänzend sagen muss zum Sockel, dass die erdnäheren Holzlagen oder die sockelnäheren Holzlagen stärker fäulnisbelastet sind, war offenkundig relativ bald schon bekannt, weil wenn man sich so historische Bauten anschaut, sind die Grundschwellen, also die erste Lage, immer aus einer besonders widerstandsfähigen Holzart wie Orchen oder Lärchen. Mhm. Also auf das hat man reagiert.
Ja. Ja. Und so jetzt zum Beispiel weit weg im Himalaya, Tibet, sowas, gibt es da ähnliche Trockenstammohren und Hütten?
Ja. Hütten gibt es nicht, weil die Gebirgsregion schon so hoch ist,
dass da kein Holz mehr aufwächst.
Dass kein Holz. Aber wenn man sich tibetische Trockensteinmauern anschaut und da gibt es ja genug, sind die ganz, ganz ähnlich gemauert. Mhm. Also man kommt dann letztlich zu dem System, dass man die Steine längs liegt. Also wenn du einen länglichen Stein hast, kommst du irgendwann einmal drauf, wenn der Stein liegt, bleibt er länger in Position, als wenn er steht.
Aber was du gesagt hast, also weil da gibt es ja dann, weil es da zwei Holz gibt, sind ja da die Mauern auch ganz aus Stein.
Wobei es in Tibet eine Lehmbautradition gibt. Also okay. Der berühmte.
Also ist das keine Trockensteinmauer weg, weil das ja dann nicht geändert mit dem Verhältnis von Breite und Höhe oder dass man dann wirklich ein Haus errichtet.
Es geht schon noch, hat das halt entsprechend extrem massive Wände, was natürlich wieder klimaregulierend ist. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel nach Südeuropa gingen, diese ganz archaischen Steinbauten gibt, diese Trulli, diese Kuppelhäuser, die sind aus Trockensteinmauern mit extremen Wandstärken, die natürlich in diesem extrem heißen Klima
gut sind,
weil sie quasi über den Tag Wärme einspeichern, auf die Nacht abgeben. Aber ergänzend nur zu Tibet, zum Beispiel dieser berühmte Palast des Dalai Lama, der Potala, der ist in Lehmbauweise. Also da sind offenkundig entsprechende Lehmvorkommen.
Stein und Lehm, Lehmbauweise, oder? Aber generell jetzt Lehmbauweise, wie funktioniert generell Lehmbauweise?
Lehmbauweise funktioniert, indem man, also Lehm ist Ton mit Steiner. Mhm. Also sobald Ton, der ja sehr, sehr fein ist, mit einem groben Zuschlag vermischt wird, hat man Lehm. Das kommt manchmal natürlich vor. Also das entsteht, diese Lehmvorkommen sind letztlich in der Eiszeit entstanden, wo die Gletscher das Material vor sich hergeschoben haben. Und bei diesen Geschieben ist eben unter anderem auch Lehm ist auch teilweise als Verwitterungsprodukt. Also das heißt, dass Gesteine verwittern, die Verwitterungsprodukte vom Wind verfrachtet werden. Und da gibt es eben auch diese Mischungen, wo der Ton bereits mit den Schottern und Sanden vermischt wird und das ist dann der Lehm. Ja. Und wenn der natürlich im richtigen Verhältnis vorkommt, dann kann der sofort verarbeitet werden, sprich einfach gestampft werden in der Form. Man kann aus dem Lehm Lehmziegel machen, die an der Luft trocknen, sogenannte Adoben und vermauern. Mhm. Wäre das Ausgangsmaterial zu fein, also hätte es zu viel Tonanteil, dann würde das zu stark schwinden beim Trocknen und kriegt extreme Schwindungsrisse. Ja. Und je mehr praktisch nicht schwindende Anteile wie Sand oder Schotter dabei sind, desto formstabiler bleibt es. Man kann aber auch organische Zuschläge dazu geben. Also es gibt zum Beispiel Lehmbauten, wo Holzabfälle, Hackspäne, Stroh, Restfasern, Hanfstängeln, also letztlich Getreidekrannen, also die Halme, die bei der Ähre, diese Hadeln, also oder Getreideschalen, lauter Dinge, die organischer Abfall waren, hat man dann zum Lehm dazugegeben. Und wenn du natürlich solche organischen Produkte, die fasrig sind, dazugibst, dann hast du natürlich eine bessere Zugfestigkeit im Lehm.
Ja, klar. Okay, ja, dann war das jetzt die Fundamente und wie ist dann weitergegangen? Also Fundament aus Stein klassischerweise bei uns.
Ja.
Ob jetzt trocken oder mit Kalk jetzt mal. Ja. Und dann, also das Fundament aus Stein und dann ist man mit dem Holz angefangen.
Ja.
Wie hat das dann ausgeschaut?
Wir kennen aus der Hallstattzeit ist ja die Siedlung noch nicht gefunden worden. Also man weiß bis heute noch nicht, oder man hat bis jetzt noch keinen archäologischen Befund, wo die Siedlung war. Man hat im Prinzip den Friedhof gefunden und die Bergbaustätten.
Jetzt vor die Kelten, ja.
Vor den Kelten. Was man aber findet im Bereich vom Salzberg mehr oder weniger technische Einrichtungen, zum Beispiel diese Surbecken
zur Schinkenproduktion.
Und da ist eindeutig schon hochwertige Zimmerungstechnik ablesbar. Das ist ein zweischaliger Rundholzbau, wobei bei den Rundhölzern schon eine Ecküberplattung durchgeführt worden ist. Und diese Ecküberplattung mit Vorköpfen letztlich eine Zimmerungstechnik ist, die wir nur immer bei den Almhütten finden. Ja. Also das heißt, da hat sich eigentlich vom bronzezeitlichen Standard bis ins frühe 20. Jahrhundert nichts geändert.
Da hat's aber haben sie das ja dann im nassen Zustand die Steine ja schon bearbeiten müssen, weil mit Bronze haben wir ja kein trockenes Holz jetzt.
Grundsätzlich ja, weil mit jedem Werkzeug und speziell mit Bronze Nassholz natürlich wesentlich einfacher bearbeitbar ist als trockenes Holz und weil es natürlich auch immer eine Frage war, der Lagerung der Ressourcen, dass man einfach nicht diese Arbeitskapazitäten gehabt hat, ja, um da extrem viel Rohstoffvorräte anzulegen. Man hat letztlich auch just in time einen Baum umgehackt und dann möglichst nahe des Einsatzortes verarbeitet. Ja. Dann, das war praktisch dieses Zimmerwerk, da hat sich relativ wenig geändert. Die Öffnungen waren relativ klar. Also die Fenster, man hat natürlich, wenn du jetzt
das... Genau, das sind dann die zwei halben Baum, oder eigentlich im Endeffekt dann wieder ein Rundlingsdurchmesser.
Genau. Man war aber dann natürlich so geschickt, dass man, weil ja diese Rundstämme oder Bloche im Regelfall ein dickeres und ein dünneres End haben, ja, dass das Gebäude nicht dann einseitert wird, hat man die immer versetzt gelegt. Ja. Und auch mit dem ist sich das dann wieder recht schön ausgegangen. Dass das natürlich vom Anreißen gar nicht so leicht ist und wenn man quasi so eine Ecküberplattung bei unterschiedlichen Zylindern macht, also Zylindern mit unterschiedlichen Durchmessern, ist dieses Anreißen relativ komplex und auch von der Arbeitstechnik soll das relativ schnell funktionieren. Also jetzt im Prinzip sollte man es einmal anreißen und dann passen, weil wenn man das quasi nicht gescheit anreißt und 5-6 Mal nachbessern muss, ist ja das mit extrem viel Arbeit verbunden. Praktisch wieder probieren, wieder außer, probieren, außer. Und da gibt's ein Anreißgerät, den sogenannten Klanke. Das ist ein Reißgerät, das muss ich da praktisch sagen, weil das ist so schwierig zu erklären. Es ist letztlich eine Schnur, es ist eine Kombination zwischen einer Schnur und einem Senklot. Und die Schnurlänge bis zur Senklotspitze richtet man sich immer auf dem halben Stammdurchmesser her. Das kann man unterschiedlich individuell einstellen. Und dann legt man die Stücke übereinander, wie es endgültig liegen sollten, und bewegt das Werkzeug so, dass oberes und unteres Ende der Schnur, das obere berührt immer den oberen Stamm, das untere berührt immer den unteren Stamm. Und dann macht man automatisch, übertragt man die Form vom Obern auf dem Untern mit dem Durchmesser des jeweiligen. Ja. Und dann weiß man genau, wie viel man aushacken muss. Man übertragt letztlich eine Raumkurve. Es ist eine Kurve vierter Ordnung, die da übertragen worden ist. Das haben die damals noch nicht so genannt, aber es hat funktioniert. Ja. Dieser Klanke wird auch manchmal als Müller bezeichnet.
Okay. Das ist diese. Aber wie hat damals der Bodenaufbau direkt über dem Fundament ausgeschaut?
Bodenaufbauten waren im Regelfall im Erdgeschoss sogenannte gestampfte Erdböden. Wobei da gibt's auch wieder, den ich schon mal erwähnt habe, dieser römische Autor Vitruv, hat schon relativ komplexe Bodenaufbauten, wo da zum Beispiel auch Schichten aus Holzkohle sind. Mit dem Hintergedanken der guten Wärmedämmung. Ja. Sonst hat man, wenn man es recht gut gemeint hat, eine Stahlschlichtung eingegeben. Wobei die Stahlschlichtung unten relativ grob war und dann etwas feiner geworden ist. Das heißt, man hat wieder die kapillarbrechende Wirkung gehabt und dann im Prinzip ein Stampflehmboden. Man hat dann einfach Lehmschichten auftragen und die Lehmschichten extrem verdichtet und das war der Fußbodenaufbau im Erdgeschoss. Und wenn es Obergeschosse gegeben hat, waren das zimmerte Böden. Das heißt, man hat da die Deckenkonstruktion gleichzeitig als Bodenkonstruktion verwendet. Es hat die gegeben, wo man praktisch die Rundhölzer, wo es dann oben Boden war, eben gehackt hat als gehackter Boden. Man kann natürlich genauso auch auf so eine Rundholzkonstruktion wieder einen Stampflehmboden aufbringen.
Ja, aber bei den Almhütten ist ja so, dass da jetzt, weil bei jetzt Erdgeschoss ein Stampflehm ist, der ist ja dann direkt am Boden normalerweise oder mit dem Aufbau, was du zuerst gesagt hast. Bei Almhütten liegt mir ja das Erdgeschoss, ist auch holzgleich, oder?
Es ist so, dass bei den Almhütten ja das Sockelgeschoss immer für die Viecher war. So, das heißt, das im Sockelgeschoss waren immer die Viecher. Und im Stock drüber war dann quasi für die Sennerin, für den Hirter, ganz reduzierte menschliche Wohnmesse ist das auch, diese Grundrisstypen, das sind im Prinzip, haben wir da eine ganz frühe Form, die wir auch in den ganz frühen griechischen Tempeln finden. Das ist der sogenannte Megaron-Typus oder das Vorhallenhaus. Das ist ein zweiräumiger Grundriss, wo es mehr oder weniger einen vierseitig geschlossenen Hauptraum hinten gibt und einen nach der Hauptseite vorn offenen Vorraum, also ein Windfang. Okay. Und dieser Typus, dieser Megaron-Typus, findest letztlich bei den Almhütten. Es wird natürlich dann der Vorraum auch geschlossen, aber das sind diese beiden hintereinander liegenden Räume. Der vordere dient eben Stuben, Kochen, Essen, also für den Alltagsvollzug. Ja. Und der hintere ist dann die Kammer, wo man sie dann zur Ruhe zurückzieht. Also dieses zweiräumige, der Grundrisstyp ist auch schon bronzezeitlich. Ja.
Und die Dächer, wie sind die? Das war dann natürlich auch Zimmer, klar.
Ja, wobei die Dachkonstruktion sind, findet man bei den Almhütten eben nur diese ganz frühe Dachkonstruktion, das sogenannte Blockpfettendach oder Anzdach. Da war man technisch noch nicht so weit, dass man da, also wie es sich entwickelt hat, und auf der Alm hat man aus arbeitstechnischen Gründen die Tradition beibehalten, dass man nicht ein aufwendiges Zimmerwerk aus Schräghölzern, Raufen, Sporen, Stuhlsäulen gemacht hat, sondern man hat einfach die Wände im Giebelbereich ist von Lage zu Lage das Rundholz kürzer geworden. Mhm. Das heißt, das unterste hat nur die volle Breite gehabt und dann ist es immer kürzer geworden und zwar im Prinzip immer um einen Baumdurchmesser. Ja. Und man hat dann quasi in Längsrichtung Rundhölzer aufgeklickt. Die sind natürlich dann immer mehr zusammengerutscht. Ja, haben sie auch, und die sind im Prinzip von der Lage sind es lauter Pfetten, weil sie horizontal sind. Aber weil es ein Blockböden, spricht man von einem sogenannten Blockpfetten oder Anzdach. Mhm. Und auf dieses Blockpfettendach sind dann bei den Almen und der Hallstatt zeitlich, wir haben Hallstatt zeitlich wirklich als archäologischen Fund gespaltene Holzschindeln. Ja. Also das ist auf alle Fälle bronzezeitlich, das Holzspalten. Und da sind dann gespaltene Schindeln. Interessanterweise im oberösterreichischen Raum lang die Tradition der ungefähr 30 cm lang, also der relativ kurzen Schindeln. Ja. Während im Ausseerbereich sehr lange sogenannte Dachbretter mit fast, aber das sind Spaltbretter, das sind 90 cm lange, gespaltene, brettartige Gebilde. Die waren aber in der Frühzeit, waren die Dachneigungen nur so flach, das sind die sogenannten Legdächer, wo diese Schindeln nur aufgelegt worden sind und mit Steinen beschwert worden sind. Hat natürlich eine schwierige Konstruktion, weiß ich leicht. Und erst, wie man dann technisch weiter war und mit Holznägel, aber du musst dir dann vorstellen, man hat jetzt Dachbrett, jetzt Schindel mit einem Handbohrer ein Loch durchbohren müssen, ein Loch in die Blockpfetten rein und das mit einem Holznagel befestigen, extrem aufwendig. Nein. Und erst wie etwa ab dem 18. Jahrhundert geschmiedete Nägel erschwinglich waren, hat man dann Nagelkonstruktion gemacht, wo man mit schmiedeeisernen Nägeln, und weil dann natürlich steilere Dächer möglich waren, haben sie ab der Zeit immer steilere Dächer durchgesetzt, weil auch ein steileres Dach letztlich eine längere Lebensdauer hat. Ja, es gibt die Faustregel, gut, natürlich nicht, aber ich sehe jetzt einfach gesagt, pro Grad Dachneigung ein Jahr Lebensdauer mehr. Ja.
Und jetzt bei dem Blockdach, wie sind da sozusagen die, wo die Querbarmer, die dann über die Längling aufgelegt sind, wie hat man die übereinander verbunden, miteinander?
Die sind mit Holznägeln verbunden worden. Okay. Das heißt, diese, die einzelnen Blocklagen hat man mit Holznägeln verbunden. Und für diese Holznägel, das kennt man als Befund, sind das besonders feinjährige Holz. Also wenn man so ein Gebäude jetzt legt und sich die alten Holznägel anschaut, sind die Spätholzzonen ganz, ganz knapp beieinander. Mhm. Und man hat, das ist praktisch aus Erzählungen überliefert, man hat für das sogenannte unterständige Baum verwendet. Also du weißt, in einem Waldbestand sind die jungen Bäume, die quasi unterm Laub- oder Nadeldach der alten Bäume sind, ja, wachsen ja ganz langsam. Das sind Bäume, wo man glaubt, sie sind 10 Jahre alt. In Wirklichkeit sind sie 80 Jahre alt, weil sie so schlechte Lebensbedingungen haben. Aber
oder natürliche Lebensbedingungen. Und dann, wenn die anderen Bäume fallen, schießen sie halt auf. Das ist so.
Genau. Und solange aber die zu wenig Licht haben, ja, wachsen die so langsam, dass sie quasi ganz, ganz feine, ja, Jahresringe haben. Und die sind logischerweise besonders fest. Und die sind dann für diese Holznägel, ja, verwendet worden. Und man hat auch wieder mit einem sogenannten Neiger oder Näger, hat der geheißen, mit Umlaut A geschrieben, die Löcher gebohrt, sind konische Löcher geworden, hat da diese zu, natürlich hat man da relativ genau arbeiten müssen, weil es hat zusammenpassen müssen, und dann sind die aufeinander gesteckt worden, und ganz ähnlich war dann die Verdübelung bei den Blockpfetten, doch unter die Verdübelung mit der Giebelwand.
Good. Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.